er ihr falsches Verhalten nicht, als er sich auf sein Lebensziel konzentrierte. Er bat nämlich nicht um tatsächliche Befreiung aus der materiellen Welt. Doch als am Ende seines hingebungsvollen Dienstes die höchste Persönlichkeit Gottes vor ihm erschien, schämte er sich der materiellen Wünsche, die er in seinem Geist hatte. Ich möchte euch ganz kurz... Was ist denn das für ein Sound? Oder ist das die Lüftung? Wisst du mal, also das ist wichtig, dass sich einer auskennt mit dieser. Ja. Hare Krishna. Und das geht doch irgendwie. Und jetzt ist die Frage, ob es in der Küche geht. Aber in der Küche kochen sie. Können es ja so machen. Einer von euch, der ein bisschen gelehrt ist und Notizen macht, das gibt es bei den Brahmacharis natürlich nicht, sondern könnte das den Devotees dann erzählen in der Küche. Hare Krishna. So, der Zusammenhang von dieser, in dem dieser Text drinsteht, ist folgender. Dhruva Maharaj war verletzt worden durch die durch seine Stiefmutter. Seine Stiefmutter, ihr wisst vielleicht noch, erlaubte es ihm nicht, auf dem Schoß seines Vaters zu sitzen, denn sie wollte, dass nur ihr Sohn Uttama dort saß. Und damit hatte sie was ganz Besonderes im Sinn. Sie wollte, dass Uttama den Königsthron übernehmen würde und nicht Dhruva. Also das Verbot, auf dem Schoß seines Vaters zu sitzen, war eigentlich eine gleichbedeutend mit zu sagen, du wirst niemals König werden. Du musst erstmal aus meinem Schoß geboren werden. Du musst also nochmal Geburt nehmen und wenn du dich anstrengst, wirst du mein Sohn werden, durch hast gutes Karma. Und dann, Hare Krishna, wird was aus dir werden. So, das verletzte Dhruva Maharaj. Und als, denn, als er sich denn zum Krishna, sagen wir mal, als er denn den spirituellen Pfad ging, hatte er eigentlich das Motiv, sich zu rächen. Er wollte nicht Befreiung haben, sondern er wollte seine Stiefmutter zeigen, dass er nicht auf sie angewiesen war und ein Königreich bekommen, was größer war als das seines Bruders Uttamas, seines Stiefbruders Uttamas. Und nun später, als er tatsächlich Krishna realisierte, schämte er sich seiner materiellen Wünsche und Motivation. Es tat ihm leid. Ich bin auf dem falschen Fuß mit dem hingebungsvollen Dienst gestanden. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Text, weil wir auch, wenn wir anfangen mit dem hingebungsvollen Dienst, noch so viele, sagen wir mal, psychologische Besonderheiten mitnehmen, so viele Wünsche vielleicht oder falsche Vorstellungen. Später dann werden wir, wenn wir ein bisschen erleuchteter sind, anfangen, das zu bereuen. So, ist ein sehr interessanter Purport, der jetzt folgt. Bitte hört mit großer Aufmerksamkeit zu. Dieser wichtige Vers ist von vielen großen Kommentatoren erörtert worden. Warum war Dhruva Maharaj nicht zufrieden, nachdem er das Lebensziel erreicht hatte, das er sich gewünscht hatte? Er hatte ja tatsächlich einen Riesenplan. Er hat einen eigenen Planeten bekommen, den er regieren konnte. ein reiner Gottgeweihter ist von allen materiellen Wünschen immer frei. In der materiellen Welt sind die materiellen Wünsche, die man hat, überaus dämonisch. Man sieht zum Beispiel andere als seine Feinde an. Man denkt an Rache gegen seine Feinde. Man strebt danach, der größte Führer oder die größte Persönlichkeit in der materiellen Welt zu werden. Und so tritt man mit allen anderen in einen Wettstreit. Dies ist in der Bhagavad Gita wesentlich schöner, so handbetrieben, also mit dem Motor. Dies ist in der Bhagavad Gita im 17. Kapitel als dämonisch sofort beschrieben worden. Ein reiner Gottgeweihter stellt keine Forderungen an den Herrn. Sein einziges Bestreben ist es, dem Herrn ernsthaft und aufrichtig zu dienen. Und es geht ihm keinesfalls darum, was in der Zukunft geschehen wird. Im Mukunda Mala Stotra sagt König Kulashika, der Verfasser dieses Buches, in einem Gebet: Mein lieber Herr, ich wünsche mir keine Sinnenbefriedigung in der materiellen Welt. Ich habe nur den Wunsch, unaufhörlich in deinem Dienst tätig zu sein. In ähnlicher Weise betete Sri Chaitanya in seinem Shikshastaka: Mein Herr, ich wünsche mir keinen materiellen Reichtum. Ich will keinerlei materialistische Anhänger. Noch wünsche ich mir eine anziehende Frau, die ich genießen kann. Das Einzige, was ich möchte, ist, mich Leben für Leben in deinem Dienst zu betätigen. Sri Chaitanya betete nicht einmal um Mukti oder Befreiung. In diesem Vers nun antwortete Maitreya dem Vidura, dass Dhruva Maharaj durch eine rachevolle Haltung gegen seine beleidigende Stiefmutter beeinflusst, nicht an Mukti dachte. Noch wusste er, was Mukti eigentlich war. Folglich versäumte er es, nach Mukti als seinem Lebensziel zu streben. Aber ein reiner Gottgeweihter wünscht sich nicht einmal Befreiung. Er ist eine dem höchsten Herrn völlig ergebene Seele und er stellt an den Herrn keinerlei Forderungen. Diese Position wurde von Dhruva Maharaj verwirklicht, nämlich als er die höchste Persönlichkeit Gottes persönlich vor sich stehen sah, da im gleichen Augenblick, als er Krishna sah, auf die Vasudeva-Ebene erhoben wurde. Die Vasudeva-Ebene bezieht sich auf jene Stufe, auf der es keinerlei materielle Verunreinigung mehr gibt. Das heißt, wo von den materiellen Erscheinungsweisen der Natur, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit keine Rede sein kann und man daher die höchste Persönlichkeit Gottes sehen kann. Weil man auf der Vasudev-Ebene Gott von Angesicht zu Angesicht sehen kann, wird der Herr auch Vasudeva genannt. Dhruva Maharaj forderte eine Position, die so erhaben war, dass sich nicht einmal sein Urgroßvater Brahma jemals ihrer erfreut hatte. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist zu seinem Geweihten, besonders zu einem Geweihten wie Dhruva Maharaj, der im Alter von nur 5 Jahren in den Wald ging, um hingebungsvollen Dienst darzubringen, so zuneigungsvoll und gütig, dass der Herr, obwohl das Motiv des Gottgeweihten unrein sein mag, dieses Motiv nicht in Betracht zieht. Ihm geht es nur um den Dienst. Wunderbar. Ach, das ist ja super. Habt ihr das vernommen? Ja, Siamachan? Gut. Also wir haben eine Hoffnung. Krishna geht es also nur um den Dienst und wenn wir merken, auch wenn wir ein komisches Motiv da drin haben, kein Problem. Doch wenn ein Gottgeweihter ein bestimmtes Motiv hat, dann weiß der Herr direkt oder indirekt davon und lässt daher die materiellen Wünsche des Gottgeweihten nicht unerfüllt. Dies sind einige der besonderen Vergünstigungen, die der Herr einem Gottgeweihten zukommen lässt. Dhruva Maharaj wurde also Dhruvaloka angeboten, ein Planet, der noch nie von einer bedingten Seele bewohnt worden war. Nicht einmal Brahma hatte die Erlaubnis, Dhruvaloka zu betreten, obwohl er das höchste Lebewesen im Universum ist. Wann immer es im Universum eine Krise gibt, begeben sich die Halbgötter zur höchsten Persönlichkeit Gottes, Chirodakshayi Vishnu, und stellen sich an den Strand des Milchmeeres. Dhruva Maharajas Forderung, eine Stellung zu bekommen, die sogar höher war als die seines Urgroßvaters Brahma, wurde ihm also erfüllt. Er bekam also diesen Platz, Dhruva Loka, wo Vishnu residiert. Finde ich sehr schön, dass es klar hier gesagt wird. Hier in diesem Vers wird der Herr als Muktipati beschrieben. Was bedeutet? Jemand, unter dessen Lotusfüßen es alle Arten von Mukti gibt. Es ist doch wieder ein bisschen warmer, ne? Also vielleicht, Yvonne, wenn du ein klein bisschen dieses tolle Klappfenster öffnest. So ein bisschen. Nicht, dass du gleich vor Kälte umkommst, aber es gibt fünf Arten von Mukti. Sajuja, Sarupya, Salokya, Samipya und Shashti. Von diesen fünf Muktis, die von jedem erreicht werden können, der sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn betätigt, wird diejenige, die als Sajuja bekannt ist, im Allgemeinen von Mayavadi-Philosophen bevorzugt. Sie streben danach, mit der unpersönlichen Brahman-Ausstrahlung des Herrn eins zu werden. Viele Gelehrte vertreten die Ansicht, dieses Sajuja Mukti sei nicht tatsächlich Mukti, obwohl sie in den fünf Arten von Mukti aufgezählt wird. Weil man sich von Sajuja Mukti wieder in die materielle Welt, herunterfallen kann. Diese Auskunft bekommen wir aus dem Srimad Bhagavatam 10.2.32, wo es heißt, Padantyada, was bedeutet, sie fallen wieder herunter. Die monistischen Philosophen gehen, nachdem sie schwere Enthaltungen auf sich genommen haben, in die unpersönliche Ausstrahlung des Herrn ein. Doch das Lebewesen möchte immer liebevolle Beziehungen austauschen. Obwohl daher der monistische Philosoph auf die Stufe erhoben wird, auf der er mit der Ausstrahlung des Herrn eins ist, fällt er wieder in die materielle Welt hinab, weil es in dieser Ausstrahlung keine Möglichkeit gibt, mit dem Herrn zusammen zu sein und ihm zu dienen. Folglich befriedigt der monistische Philosoph seine Neigung zu dienen durch materialistische Wohlfahrtstätigkeiten wie humanitäre Arbeit, Altruismus und Philanthropie. Es gibt viele Beispiele solcher Philosophen, sogar großer Sannyasis der Mayavadi-Schule, die wieder zu Fall kamen. Interessant, dieses Detail nicht zu hören, dass die Unpersönlichkeitsanhänger ja immer diese Neigung haben, Dienst darzubringen zu Krishna. Aber wenn sie in diese unpersönliche Lehre hereinkommen, kann ja diese Neigung nicht in Erfüllung gebracht werden. Und deswegen kehren sie in die materielle Welt zurück und tun dann ebenso Wohlfahrtsaktivität aus, weil sie die Neigung zu dienen haben. Es ist sehr auffällig, große Mayavadi-Sannyasis, die ja sagen, alles ist verkehrt und falsch, sind wirkliche Philanthropen, ne? Philanthropen, Menschenfreunde, die verteilen Essen, bauen Krankenhäuser für die Menschen. Ist natürlich etwas Nobles, das zu tun, aber seht mal, der Grund ist, dass sie einfach ihre Neigung zu dienen ja irgendwie ausleben müssen. Und die kommen deswegen in die materielle Welt zurück, um das dem Menschen zu tun, gegenüber zu tun. Sie haben ja kein Verständnis von Gott, dass man dem Gott gegenüber tun muss, ne? Interessantes Detail habe ich auch noch nicht so gehört. Folglich zählen die Vaishnava-Philosophen Sadyuja-Mukti nicht zur Kategorie von Mukti. Ihnen zufolge bedeutet Mukti, aus dem Dienst Mayas in den liebevollen Dienst des Herrn überzuwechseln. Das ist Befreiung. Sri Chaitanya sagt in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass die wesensgemäße Stellung eines Lebewesens darin besteht, dem Herrn zu dienen. Das ist wirkliche Mukti. Wenn man seine ursprüngliche Stellung einnimmt, indem man künstliche Positionen aufgibt, wird man als Mukta oder befreit bezeichnet. In der Bhagavad Gita wird es bestätigt. Jeder, der sich im transzendentalen liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt, wird als Mukta oder Brahma-Bhuta angesehen. In der Bhagavad Gita heißt es, dass ein Gottgeweihter die Brahma-Bhuta-Stufe erreicht hat, wenn er von materieller Verunreinigung frei ist. Im Padma Purana wird dies ebenfalls bestätigt. Mukti bedeutet Betätigung im Dienst des Herrn. Der große Weise Maitreya erklärte, dass Dhruva Maharaj am Anfang nicht den Wunsch hatte, sich im Dienst des Herrn zu betätigen, sondern er wünschte sich eine hohe Position, die besser war als die seines Urgroßvaters. Dies ist im Grunde nicht Dienst für den Herrn, sondern Dienst für die eigene Sache. Selbst wenn man die Stellung Brahmas, die höchste Stellung in der materiellen Welt, einnimmt, ist man eine bedingte Seele. Srila Prabodhananda Saraswati sagt, dass man sogar große Halbgötter wie Brahma und Indra auf der gleichen Stufe wie ein unbedeutendes Insekt sieht. Wenn man auf die Stufe wirklichen, rein hingebungsvollen Dienstes gelangt ist. Der Grund hierfür ist, dass ein unbedeutendes Insekt einen Wunsch nach Sinnbefriedigung hat und sogar eine große Persönlichkeit wie Brahma möchte die materielle Natur beherrschen. Hare Krishna. Könnt ihr noch? Gut. Sinnbefriedigung bedeutet, die materielle Natur zu beherrschen. Der gesamte Wettstreit zwischen bedingten Seelen beruht auf dem Wunsch nach Herrschaft über diese materielle Natur. Moderne Wissenschaftler sind auf ihr Wissen stolz, weil sie neue Methoden entdeckt haben, wie man die Gesetze der materiellen Natur beherrschen kann. Sie glauben, dies sei Fortschritt der menschlichen Zivilisation. Je mehr sie die materiellen Gesetze beherrschen können, für desto fortgeschrittener halten sie sich. Dhruva Maharajas anfängliche Neigung, sich hiermit zu vergleichen. Er wollte die materielle Welt von einer höheren Position als die Brahmas aus beherrschen. Folglich ist an einer anderen Stelle beschrieben, dass Dhruva Maharaj, nachdem der Herr erschienen war und seine Entschlossenheit mit seiner letztlichen Belohnung verglich, dass er erkannte, dass er sich ein paar Stücke zerbrochenen Glas gewünscht hatte, stattdessen aber viele Diamanten bekommen hatte. Sobald er die höchste Persönlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht sah, wurde er sich so gleich bewusst, wie unwichtig seine Forderung an den Herrn war, eine hohe Stellung zu bekommen, die besser war als die Brahmas. Als Dhruva Maharaj nun auf der Vasudeva-Ebene verankert wurde, da er den Herrn von Angesicht zu Angesicht sah, verschwand seine ganze materielle Verunreinigung. Er schämte sich daher seiner Forderung und der Belohnung, die er bekommen hatte. Er schämte sich sehr, als er daran dachte, dass er immer noch den Wunsch hatte, sich an seiner Stiefmutter zu rächen und eine hohe Stellung in der materiellen Welt zu erlangen, obwohl er nach Madhuvan gegangen war, das Königreich seines Vaters aufgegeben und einen spirituellen Meister wie Narada Muni bekommen hatte. Das war der Grund für seine Niedergeschlagenheit, sogar nachdem er all die gewünschten Segnungen vom Herrn bekommen hatte. Als Dhruva Maharaj die höchste Persönlichkeit Gottes tatsächlich vor sich sah, konnte keine Rede davon sein, dass er sich an seiner Stiefmutter rächen wollte oder dass er immer noch den Wunsch hegte, die materielle Natur zu beherrschen. Aber die höchste Persönlichkeit Gottes ist so gütig, dass sie wusste, dass Dhruva Maharaj diese Dinge begehrte. Als der Herr also zu Dhruva Maharaj sprach, benutzte er das Wort Vedaham, weil der Herr in Dhruva Maharajas Herz gegenwärtig war und daher alles wusste, als dieser sich materielle Segnung wünschte. Der Herr kennt immer alle unsere Gedanken. Das wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Vedaham, Samatitani. Dang samatitani. Vatamanani chajuna. Wie, was ist das in Deutsch nochmal? Ich bin gerade eine Blockade.
Ich kenne Vergangenheit, Gegenwart und aktuelle
Zukunft. Und auch die Zukunft. Aber mich kennt keiner, O Arjuna. Ja. Krishna. Toll. Er kennt also alles. Der Herr erfüllte alle Wünsche Dhruva Maharajas. Sein Wunsch nach Vergeltung gegen seine Stiefmutter und seinen Stiefbruder wurde erfüllt. Sein Wunsch nach einer noch höheren Stellung als die seines Urgroßvaters wurde ebenfalls erfüllt und zur gleichen Zeit wurde seine ewige Position auf Dhruvaloka festgesetzt. Sehr gut. Obwohl Dhruva Maharaj nicht einmal daran gedacht hatte, einen ewigen Planeten zu erlangen, sagte sich Sri Krishna, was soll Dhruva mit einer hohen Stellung in der materiellen Welt? Folglich gab er ihnen die Gelegenheit, die materielle Welt 36.000 Jahre lang mit unwandelbaren Sinnen zu regieren. Also da gab es keine Demenz, keine Altersschwäche. Und viele große Opfer auszuführen und auf diese Weise der angesehenste König in der materiellen Welt zu werden. Und nachdem Dhruva mit all diesem materiellen Genuss fertig war, wurde er zur spirituellen Welt erhoben, zu der auch Dhruvaloka gehört. Hare Krishna. Es war ein langer Purport. Also in der Zusammenfassung von diesem Purport kann man sagen, dass Krishna die Wünsche eines Devotees sieht. Und auch wenn das Motiv nicht stimmt bei diesen Wünschen, dass Krishna in seiner Güte doch so gut ist, ihm beides zu geben. Das heißt, die Erfüllung von materiellen Wünschen und auch die Erfüllung von seinen spirituellen Wünschen. Und Krishna ist da sehr, sehr gütig. Ja, puh. Es zeigt aber auch etwas, worüber wir besonders nachdenken können, dass ein Zeitpunkt kommen wird, wo wir uns unserer Wünsche schämen werden. Ah, wie kommt? Wie konnte ich nur? Haribol. Nicht? Wir werden sagen, unmöglich. In Schweizerdeutsch sagt man, unmöglich. Hare Krishna. Dieses, sagen wir mal, dieses Thema bringt uns zu einer interessanten Thematik im Krishna-Bewusstsein. Die Thematik ist, dass zur Ausübung des Krishna-Bewusstseins eigentlich eine bestimmte spirituelle Qualität im Herzen sein muss. Um wirklich Krishna-Bewusstsein zu bekommen, brauchst du in deinem Herzen eine Begierde. Es muss dir sehr, sehr wichtig sein. Ohne diese Begierde zu haben, man sagt dazu Lolyam in Sanskrit, wird unser Krishna-bewusster Fortschritt immer eine Illusion bleiben. Es wird nicht kommen. Prabhupada hat hierzu etwas sehr Schönes gesagt. Irgendwie durch deine eigene Begierde wirst du Krishna sehen. Das ist die einzige Qualifikation. In einem Gedicht sagt Rupa Goswami, Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyata Yadiko Topi Labhyate. Das ist unser Krishna-Bewusstsein. Ich habe das Wort Krishna-Bewusstsein von diesem Vers genommen. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. Das ist die Übersetzung in Sanskrit. Krishna-Bewusstsein heißt Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. So, Krishna, so, Rupa Goswami gibt den Rat, wenn Krishna-Bewusstsein für dich möglich ist, dann kauf es, zögere nicht mehr. Krishna Bhakti Rasa Bhavati Bhavita Mati Kriyatam. Kauf sofort ein. Wo kann man es kaufen? Es ist so schön. Ja, man kann es kaufen. Und was ist der Preis? Prabhupada tut jetzt also eine Diskussion wiedergeben zwischen Shyamachandra und Alex. Ne? Ja, sagt Shyamachandra, man kann es kaufen. Alex fragt, was ist der Preis? Preis? Ja, es ist eine sehr gute Sache. Du musst aber den Preis bezahlen. Ja, was denn? Was denn? Tatra lulyam ekalam mulyam. Durch deine Begierde. Das ist der Preis. Diesen Preis musst du kaufen, musst du bezahlen. Dann bekommst du Krishna. Sofort. Krishna ist nicht arm. Und der Krishna-Verkäufer, der Krishna-Devoti, er ist auch nicht arm. Er kann Krishna kostenlos dir geben. Und er macht das. Du musst einfach nur durch deine eigene Begierde Krishna einkaufen. Das ist gewünscht. Oh, Begierde, mag jetzt Alex sagen. Ich habe eine Begierde. Oh, sagt jetzt Yamachandra, es ist nicht so einfach. Tatraloliam ekalam muliam janmakoti sukritir nalabhyate. Diese Begierde kann man nicht einmal dann bekommen, wenn man fromme Aktivitäten für Millionen von Geburten ausübt. Wenn du einfach nur fromm bist, wird diese Begierde nicht erweckt werden. Die Frage ist jetzt für uns, und ich glaube, wir haben da oft drüber gesprochen, wie können wir diese Begierde, die der Preis ist, um Krishna zu bekommen, erhalten? Ich glaube, es ist eine Frage, die wir uns mit einer existenziellen, existenziellen Bewegtheit stellen müssen. Wie kannst du, Philipp, so begierig werden für Krishna, dass alles andere verschwindet? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ne? Wie kannst du diese große Qualifikation aufbringen? Wie kommst du daran? Die Antwort ist, diese Begierde kann erreicht werden in der Gemeinschaft von Devotees. Nun, es gibt zwei Arten der Gemeinschaftspflege. Einmal ist, dass man die Devotees sieht und von ihnen hört. Das ist noch nicht so powerful. Richtig die Begierde zu bekommen, Krishna zu erlangen, kriegt man nur dann, wenn man den Devotees folgt, nachfolgt. Einfach nur sie anschauen, so wie man in einem Tierpark ein besonderes Tier anschaut. Wow, so eine bunte Federpracht. So, das wird nicht reichen. Wir müssen Devotees nachfolgen, in die Fußstapfen treten, wie wir immer wieder hören, und werden auf diese Weise tatsächlich Krishna bewusst werden können. Nun, in unserer Tradition ist es interessant, dass wir den Krishnas liebsten Devotees folgen, den Gopis. Es gibt einen Text im Nektar der Unterweisung. Ich weiß nicht, ob wir hier im Besitz eines Nektars der Unterweisung sind. Nicht hier, dann kann ich ihn aus der Erinnerung rezitieren. Das heißt, die Essenz aller Unterweisung lautet, dass man nicely, das heißt ohne Vergehen, über die heiligen Namen des Herrn hört, über seine Eigenschaften und seine Spiele hört und erzählt, Kirtan macht. Und dann ja, den Herrn verehrt, indem man im Bratsch lebt und den Fußspuren der ewigen Gefährten von Krishna folgt. Und wenn wir mal schauen, was ist das Beispiel, dem wir folgen können, was die Gopis geben. Ein sehr interessantes Beispiel. Sehr interessant. Also sehr, sehr interessant. Krishna wollte einmal zeigen, was für hohe Devotees die Gopis sind und hat deswegen vorgegeben, einen Kopfschmerz zu haben. Er sagte dann Narada Muni, ich habe also einen schweren Fall von Kopfschmerzen. Das Einzige, was mich heilen kann, ist der Staub, der von den Lotusfüßen meiner Devotees kommt. Bitte hol mir den Staub. Daraufhin ging Narada Muni nach Varanasi. Wer war schon mal in Varanasi? Steffi, du auch? Und mit Nishinga Priya zusammen? Unabhängig sogar. Ich war auch schon in Varanasi. Ein sehr wichtiger Ort. Also wirklich ein wichtiger Pilgerort. Zählt zu den wichtigsten Pilgerorten, den sieben wichtigen. Und er ging dort zu den Brahmanas. Die saßen an einer Badegat mit vielen, vielen malerischen Treppen, wie man sie in Varanasi findet, ja, und chanteten aus den Schriften. Sie hatten gerade ein reinigendes Bad genommen. Narada Muni sagte, ich habe ein wichtiges Anliegen, es ist ein dringender Fall, Krishna, er hat einen starken Kopfschmerz. Sagte die Brahmanas, da gibt's die Amalaki-Frucht, die man nehmen kann. Und sie wussten sofort alle ayurvedischen Tipps. Ja, da sagt Krishna, da sagte Narada Muni, Krishna braucht den Staub von dem Fuß seiner Devotees. Sagte die Brahmanas, das können wir doch nicht dem Krishna geben. Wir können doch nicht unseren Fußstaub auf Krishnas Kopf gehen, dann gehen wir doch zur Hölle. Also, es tut uns schrecklich leid, das wäre also wirklich ein bisschen viel verlangt. Daraufhin ging Narada Muni nach Dwaraka. Es waren viele, in Dwaraka gibt es die Dwaraka Mahishis. Wer weiß, was die Dwaraka Mahishis sind? Krishnas Königin. Und er sagte, also es gibt ein starkes Problem. Oh, sagten die Königin, können wir helfen? Ja, es geht um Krishna. Oh, Krishna, oh, unbedingt. Was können wir tun für Krishna? Also er hatte Kopfschmerzen und er bräuchte als Medizin, ja, sag, wir besorgen alles, den Staub von den Füßen seiner Devotees. Du meinst von unseren Füßen? Tja, von euren Füßen den Staub. Das ist, was Krishna sagt. Was soll ich sagen? Ich bin der Bote. Die Königin machten ein Ishtagosti. Ishtagosti ist eine Beratschlagung. Und sie berieten sich hin und her und vor und zurück. Und schließlich kam die Antwort, nein, wir können es nicht geben, den Staub. Nun möchte ich euch fragen, was ist die Logik der Königinnen? Wenn ihr die Logik der Königin hört, werdet ihr merken, sie ist ganz anders als die Logik der Brahmanas. Die Logik der Königin ist sehr, sehr erstaunlich. Hört sie euch einmal an und denkt darüber nach. Sie sagten, wir werden, wenn wir den Staub von unseren Füßen Krishna geben, zur Hölle gehen. Das ist ein großes Vergehen. Stellt euch mal vor, selbst wenn hier einer käme und mit den Füßen auf die Dedis gehen würde, wir würden sofort sagen, es geht nicht. Wir würden ihn aus dem Tempel heraus befördern. Wahrscheinlich, wenn Alex da wäre, etwas unsanft. Ne? Das wäre too much einfach. mit seinen schmutzigen Füßen auf die, also wir wollen das gar nicht jetzt denken. So, es ist diese höllische Reaktion gibt es da. So, die Königin sagten, es ist da für uns okay, in die Hölle zu gehen, wenn es um Krishna geht. Aber es gibt ein Problem dabei. Wenn wir in der Hölle sind, werden wir nicht den Darshan von Krishna haben. Weil Krishna kommt normalerweise nicht in die Hölle. Und dass wir nicht mehr den Darshan von Krishna haben können, das ist too much. Da werden wir drunter sterben. Das wird sofort unser Tod sein. Also es geht nicht, wir würden sterben. Nun, Narada Muni dachte sich, well, ja, wenn die Königin das nicht geben, Krishnas eigene Ehefrauen, sozusagen, kriegt es wahrscheinlich nirgendwo her. Darauf ging er zu Krishna und sagte, es tut mir leid, ich konnte den Staub nicht besorgen. Da sagte Krishna, es gibt noch eine Gruppe von Devotees, die ihr nicht gefragt habt. Ja, wer, sagte Narada Muni? Die Gopis von Vrindavan. Die Kuhherdenmädchen? Ja, die Kuhherdenmädchen. Als Krishna das sagte, kam eine Liebesträne aus seiner rechten Augenwinkel über die Wange gekullert. Narada Muni ging sofort hin und sagte zu den Gopis, Krishna braucht den Staub von euren Füßen. Die Gopis gingen sofort und rafften, holten große Säcke und rafften den Staub rein. Wollt ihr nicht wissen, wozu? Ist egal, wenn Krishna ihn braucht. Ja, wo, und hier seid ihr ein bisschen ungebildet, in Shastras nehme ich an. Wisst ihr, was die Reaktion darauf ist? Natürlich, wir gehen zur Hölle, sagten die Gopis. Ja, und? Da muss man doch drüber nachdenken, über dieses Thema. Wenn Krishna es braucht, das ist für uns, was zählt. Und sie gaben ihren Staub zu Krishnas Lotusfüßen. Krishna nahm den Staub und tat ihn auf den Kopf und sagte, ich hatte überhaupt gar keine Kopfschmerzen. Krishna wollte den Staub seiner Devotees haben. Krishna wusste, dass nur die Gopis diesen Staub geben würden. Und Krishna, so heißt es in den Schriften, hat nur eine Aufgabe. Er will die Gopis glücklich machen. Zwischen den Krishna und den Gopis ist eine große Beziehung der gegenseitigen Liebe. So, das ist, was Liebe zu Krishna bedeutet. Das ist das, was wir irgendwie versuchen wollen in den äußerst mühsamen Vorgang der Transformation, in dem wir drin sind. Ist ja nicht ein einfacher Vorgang. Ich glaube, wenige von euch würden sagen, es ist ganz und gar einfach, dieser Transformationsvorgang. Aber das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Krishna selbstlos zu dienen. Das ist, was Liebe bedeutet. Das ist, was wir im tiefsten Inneren unseres Herzens suchen. Heute Nachmittag werde ich eine Vorlesung geben, die bestimmt viele nicht vergessen werden. Es heißt Die Kraft der Liebe, meine Vorlesung heute Nachmittag. Ziemlich intensiv. Es wird über verschiedene Formen der Liebe gesprochen werden. Verschiedenste Formen. So, yes, das ist dieses Beispiel. Sehen wir in der Gemeinschaft sehen wir bei den Gopis. Und wir sehen dieses Beispiel auch im Beispiel von ernsthaften Devotees, Sadakas. Wie gerade vor einiger Zeit ist Tribhuvanath Prabhu, hat den Körper aufgegeben, er hatte Magenkrebs. Und Tribhuvanath Prabhu, kennt ihn jemand? Hast du mal einen Kirtan erlebt von Tribhuvanath Prabhu? Auf Video. Das war aber schon überzeugend, ne? Ja. Tribhuvanath Prabhu kam aus einem Waisenhaus und ist vom Prabhupada aufgenommen worden wie ein Sohn und hat Prabhupada mit so großer Liebe und so großer Hingabe gedient, dass er auf eine sehr, sehr hohe Stufe kam in seinem Leben. Tribhuvana Prabhu hat damals das Predigen im Mittleren Osten angeleitet. Es war in Beirut, als dort gerade ein Krieg ausbrach. Da haben sie 5000 Bhagavad Gitas verteilt im Krieg. Das waren so höllische Umstände, dass sie manchmal die Bücher verteilt haben und am nächsten Tag waren die Häuser, wo sie es verteilt haben, nicht mehr gegenwärtig. Sie waren durch Bomben weggebombt worden. Und oft wurden die Devotees auch missverstanden. Das heißt, PLO, wie heißt das? Palästinensische Liberation, Palestine Liberation Organization oder so. Ne? So in dem Organization die Devotees durchsucht, weil sie dachten, was machen die hier im Krieg? Die sind wahrscheinlich Agenten der Außerirdischen oder irgend sowas. Ne? Und kamen dann und haben die Devotees manchmal eingesperrt. Einmal kam Nikhilananda Prabhu nach einem einwöchigen Gefängnisaufenthalt zurück. Tribhuvanatha Prabhu empfing sie und lachte und war so beweinte vor Glück, dass die Devotees wieder da sind und sagte, ich dachte, ihr wärt zurück nach Hause, zurück zu Gott gegangen. Er hatte sehr großes Vertrauen in Krishna. Und dann, nachdem er das gemacht hat, hat er Festivals in England organisiert, das Glastonbury Festival, wo viele, viele Leute in Kontakt mit Krishna-Bewusstsein kamen. Hat immer sehr schwierige Aufgaben gehabt. Zum Beispiel hat er dann eine Tour durch Afrika organisiert, ohne einen Pfennig Lakshmi. Da hat er einfach die Hallen gemietet, große Konzerthallen. Und als die Devotees gefragt haben, woher denn das Geld kommt, sagte Tribhuvana, von Krishna natürlich, ist doch seine Arbeit, die wir hier tun. Und es hat immer funktioniert. Einige Monate bevor Tribhuvanath den Körper aufgegeben hatte, wir hatten zusammen gepredigt in Irland irgendwo auf einer Insel. Tolles Programm eigentlich mit vielen. Da waren viele Leute hingekommen. Und diese ganzen Pandavasena. Da wollte ich ihn interviewen für mein Buch, was ich irgendwann mal schreiben will. Es gibt keinen Tod. Nee, Tod gibt es nicht. Es soll ein Buch werden. Und ich habe ihn dann getroffen und er sagte, Maharaj, ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Wir können gerne darüber sprechen, aber bitte nimm das nicht auf. Ich habe das denn seinen Wunsch respektiert und wir sprachen darüber. Und er sagte dann zu mir, ich habe wirklich keine Angst vor dem Tod. Er hatte damals schon diesen tödlichen Magenkrebs, der tödlich ausgeht. Ich habe gesagt, wirklich keine Angst vor dem Tod? Nein, sagt er. Ich weiß, ich werde immer das machen, was ich jetzt mache. Prabhupada und Krishna dienen. Ich habe keine Angst. Und vor dem eigenen Tod, gerade Magenkrebs oder Krebstod, da haben Leute wirklich Angst, die zerbrechen dran. Ihr könnt mal Yvonne fragen, ihre Mutter hat eine Krebsbetreuungsstelle. Ne? Und so, es ist sehr heavy, diese Angst. Und er sagte, er hat keine Angst vor dem Tod. Und es kam so aus dem tiefsten Herzen heraus. Der hatte wirklich keine Angst. Solange mein Körper irgendwie nutzbringend ist für den Dienst am Prabhupada, will ich ihn dienen und behalten und dann, sonst streife ich ihn eben ab. Ich war wirklich, das kam so aus dem tiefen Herzen. Du merkst ja, wenn jemand dir was vorspielt und einfach schön New Age und Krishna bewusst versucht zu sprechen, aber das ist nicht im Herz, kommt nicht aus dem Herzen, merkt man ja sofort. Das kam wirklich aus dem Herzen raus. Und ich, mir ist der Unterkiefer runtergekommen. Sagte ich, war gut. Und dann ist er, hat er weiterhin Service gemacht, wurde aber dann sehr schwach und man kann dann ja nicht richtig mehr Nahrungsaufnahme praktizieren. Nicht? Und dann den letzten Tag, als er in England war, er ging dann nach Brasilien, um zu versuchen, in Brasilien sich zu heilen, weil da dieser Heiler lebt, der sehr machtvoll ist und wirklich Wunder verbringt, ein sehr gottesbewusster Mensch. Der ging dann dort und ein Devoti fragte ihn, Tribhuvanath Prabhu, du stehst zwischen Leben und Tod. Gibt es irgendetwas, was du mir sagen kannst? Was deine Verwirklichung ist? Oder irgend sowas, nicht, weil man weiß, solche Worte sind sehr machtvoll. Und dann sagte er, guckte er den Devoti sehr, sehr ernst an und sagte, Prabhupada hat uns gelehrt, wir sollen mal diese Illusion des materiellen Daseins nicht zu ernst nehmen. Das ist typisch Tribhuvanath. Was soll das nicht zu ernst nehmen? Don't take the illusion too serious. Nimm die Illusion nicht zu ernst. Und dann ist er, wie es seiner Natur entsprach, ist er nach Brasilien gegangen, um zu sterben. Er wollte niemals, dass um seine Person Aufhebens gemacht wird. Also das war ihm total unangenehm. Also deswegen ist er auch nicht nach Vrindavan gegangen oder so. Er war mit Krishna und mit Prabhupada. Er hat sich davon geschlichen, sozusagen, weil er nicht wollte, dass da tausend ihn verherrlichen und so weiter. Ja. So diese Devotis, die auf dieser Stufe sind, wo sie nicht mehr Motive haben und einfach dienen wollen, die sind glücklich und auch furchtlos. Die sind haben keine Angst vor dem Tod, nicht mal vor dem Tod, kein bisschen, weil sie sind behütet und beschützt von Krishna und sie wissen das und sind deswegen einfach wie kleine Kinder. Alles ist für sie möglich. Krishna kann ja alles möglich machen. Die mieten eine Riesenhalle an, ohne völlig Geld zu haben. Es ist Krishnas Aktivität. Ne? Und Krishna kommt diesen Devotis zur Hilfe. Ist nicht, dass Krishna denn einfach so still bleibt und nichts macht, sondern nicht, wie Prabhupada auch. Geht einfach nach New York, um eine weltweite Bewegung aufzumachen. Und die werden beschützt von Krishna, weil als Krishna hörte, als Krishna nur an die Gopis dachte, geht mal zu den Gopis, hatte er schon eine Träne in dem Auge, weil er liebt seine Devotis überaus, die sich so ihm hingeben. Das ist Liebe für ihn. Und da ist er, Krishna sagt, im Brihad Bhagavatamrita gibt es eine Stelle, die total berührend ist. Da sagt Krishna zu Uddhava. Erstmal spricht Krishna über das Leid der Gopis, nachdem Krishna Vrindavan verlassen hat. Dann stellt Uddhava die Frage, ja wie leben dann die Devotis überhaupt, die Gopis überhaupt? Die gehen durch den Wald von Vrindavan von morgens bis abends und suchen dich. Wie werden ihre Familien erhalten? Was essen die? Krishna sagt, das geschieht durch meine Energie. Die werden erhalten durch meine Energie. Und dann, ein bisschen später, Uddhava kann noch nicht verstehen, warum geht denn Krishna nicht nach Vrindavan zurück, um das Leid der Gopis, wenn er die doch so sehr liebt, zu besänftigen. Der Grund ist, weil in der Abwesenheit stärkere Liebe ist. Liebe in Trennung ist stärker als Liebe in Zusammensein. Und dann sagt Krishna etwas. Uddhava, ich denke von morgens bis abends an die Gopis. Ich kann an nichts anderes denken. Und dann sagt er, denn würde ich aufhören, an meine Devotis zu denken, die alles für mich geben, dann würde ich aufhören, Krishna zu sein. Schön gesagt, nicht? Dann wäre ich nicht Krishna. Dann würde ich alles verlieren, meine ganze Identität, wenn ich aufhören würde, mich um meine Devotis zu kümmern, die mir alles geben. Wunderschön, ne? Dann würde ich aufhören, Krishna zu sein. So, auf diese Stufe des hingebungsvollen Dienstes wollen wir kommen in unserem Leben. Tief in uns sehen wir uns das. Wir sehen uns nach Liebe und einem liebevollen Austausch. Aber weil unser Geist und unser Herz so verunreinigt ist, sind da noch so viele materielle Wünsche und Pläne, die uns so und so nicht glücklich machen, Kinder. Das Kinder sage ich schon. Also die uns so und so nicht glücklich machen. Das haben wir ja schon praktiziert, diese Versuche. So, dieser Wunsch, sich Krishna ganz hinzugeben, kommt nur auf, wenn du Gemeinschaft hast mit den Devotees, die das machen. Zum Beispiel, wenn du hörst über die Gopis. Merkt ihr das vielleicht auch? Man denkt, Mensch, wunderbar, wie die das machen. Wunderbar. Also das ist ein Beispiel. So, das will ich letztendlich als mein hohes Ideal betrachten. Na, ist es nicht so? Man denkt, ja, das hat Stil, würde Bhakti Priya sagen im norddeutschen Art. Das hat Stil. Yes. Die Gopis liebten Krishna so sehr, dass sie sich nicht um ihre Familie kümmerten, nicht um ihr Ansehen. Als Krishna auf der Flöte spielte, wollten sie nur zu ihm hingehen. Krishnas Flöte war da und sie liefen zu Krishna. Ihre Väter, ihre Brüder, ihre Ehemänner sagten, wo geht ihr hin? Wo geht ihr? Es ist tiefste Nacht. Aber ihnen war es gleichgültig. Sie ließen Kinder, Familie, alles stehen. Wir müssen zu Krishna gehen. Prabhupada sagt, das ist notwendig. Wir müssen sehr, sehr begierig sein. Viele der Gopis wurden mit Gewalt zurückgehalten, zu Krishna zu gehen. Sie gaben dann einfach ihren Körper auf und gingen in ihrer spirituellen Form zu Krishna. Seht nur, wie begierig sie sind. Diese Begierde ist gewünscht. Dann kannst du Gott sehen. Ob du nun begierig wirst, weil du lustvoll bist, oder ein Dieb, oder ein Mörderer, oder was immer du sein machst. Irgendwie, wenn du diese Begierde entwickelst, ich muss Krishna sehen, dann wird Krishna gesehen werden. Und er erzählt Prabhupada diese Geschichte, die ich euch ein anderes Mal schon erzählt habe. Es gibt eine Geschichte in dieser Verbindung, die ist sehr, sehr instruktiv. Wie sagt man instruktiv? Lehrsam. Sagt man lehrsam? Ja, sie ist sehr unterweisend, ja. Lehrreich, danke. Sie ist sehr lehrreich. Versuch zuzuhören, sagt Prabhupada. Try to hear. Es gab einmal einen professionellen Bhagavatam-Vortrager und er beschrieb Krishna, wie er so schön dekoriert ist mit Juwelen. Krishna geht los, um die Kühe im Wald zu hüten. Es gab da einen Dieb in dem Treffen. Er dachte sich, warum nicht nach Vrindavan gehen und den Jungen plündern? Er ist im Wald mit so vielen wertvollen Juwelen. Ich kann auch dorthin gehen, das Kind einfangen und all die Juwelen nehmen. Das war seine Absicht. Er war sehr ernst. Ich muss diesen Jungen herausfinden. Dann werde ich in einer Nacht ein Millionär werden. So viele Juwelen. Er ging also dorthin. Seine einzige Qualifikation war, ich muss Krishna sehen, ich muss Krishna sehen. Diese Begierde machte es möglich, dass er in Vrindavan Krishna sah. Er sah Krishna, genauso wie ihn der Bhagavat-Vorträger informiert hatte. Dann sah er, oh, du bist ja so nice, so ein nicer Junge, Krishna. Er begann ihn zu schmeicheln. Er dachte, wenn ich ihn schmeichle, dann kann ich ihm all die Juwelen wegnehmen. Und dann lacht Prabhupada los. Als er dann sein wirkliches Anliegen präsentierte, darf ich deine Ornamente nehmen? Du bist so reich, sagte Krishna. Nein, nein, nein. Meine Mutter wird zornig sein. Ich kann es dir nicht geben. Krishna als Kind. So wurde begieriger und immer begieriger für Krishna. Und dann, durch Krishnas Gemeinschaft, wurde er geläutert. Zum Schluss sagte Krishna, all right, in Ordnung, du kannst meine Juwelen nehmen. Dann wurde er ein Devotee, sofort, aufgrund von Krishnas Gemeinschaft. Seht mal, im Bhakti geht es nicht darum, dass ihr riesig qualifiziert seid mit Entsagung und Gelehrsamkeit. Was gibt's noch? Entschlossenheit, noblen Charakter. Wäre ganz schön, wenn wir auch solche hätten. Aber es ist nicht, sind nicht diese Eigenschaften, die uns Krishna bringen. Es gibt nur diese Eigenschaft, ich muss Krishna sehen. Irgendwie. Das ist ganz wichtig, dass uns diese Begierde nicht abhanden kommt. Am Anfang, wenn wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, ich habe ja zu vielen von euch gepredigt, ich kenne euch also in eurer begierigen Phase, nicht? Da ist das da. Aber dann plötzlich passiert was auf dem Weg zum Himmel. Oh. Dann geht die Begierde weg. Ich muss jetzt endlich mal mich etablieren. Das ist meine größte Sorge im Augenblick. Oder ich muss mal dies machen oder jenes machen. Position. Lasst nie zu, dass diese Begierde weggeht. Ihr mögt euch vielleicht etablieren müssen. Kein Problem. Aber und ihr mögt verheiraten und euch trennen und all diese Geschichten des Lebens machen, die normale Menschen machen. Kein Problem. Aber die Begierde, die muss da sein. Darauf kommt es an. Denn das ist, was uns Krishna näher bringen wird. Und um diese Begierde zu entwickeln, wir müssen da einfach ernsthaft sein. Wir müssen auch manchmal redlich sein. Wenn wir merken, es ist nicht mehr so da, Philipp, ne? Wir sind so ein bisschen träge geworden, ein bisschen eingeschlafen. Das gute Prasadam hat mit seiner Gravitationskraft auch unsere Begierde ein bisschen auf den Boden gezogen. Nicht? Dann müssen wir ehrlich darüber sein und sehen, was zu tun ist. Dann müssen wir zu Devotees gehen und mit Devotees Gemeinschaft pflegen, die diese Begierde haben. Das, auch wenn es weh tut und auch wenn wir kurz mal dastehen, uns im Spiegel sehen und denken, ah, ich bin ja wirklich ein ganz schöner Schlawiner. Und da müssen wir einfach in diese Gemeinschaft gehen und dann kommt die Begierde schon wieder. Versucht niemals den Netz der Devotees zu entkommen. Die barmherzigen Devotees spannen ein Netz in dieser Welt, wo sie uns fangen wollen. Also die fischähnliche Seele, die immer so ausbüchsen will. Ist es nicht Charadwan? Nee? Wir wollen immer ausbüchsen, bloß nicht uns fangen lassen. Wir sollten begeistert in das Netz der Devotees, in das liebevolle Netz der Devotees schwimmen. Und uns gerne fangen lassen. Wir sollten froh sein, wenn wir einmal wieder eine kleine Niederlage erlebt haben und als großer Fool dastehen. Und sollten uns glücklich defeaten lassen von dem Netz von Chaitanya Mahaprabhu und Srila Prabhupada. Sollten sagen, oh ja, ich wollte mal wieder entkommen. Ich wollte mal wieder schnell nach Sumatra schwimmen oder irgendwohin zu Antarktis oder zum Polstern, nur um zu entkommen. Und wir sollten dann sagen, ich bin froh, dass ich nochmal wieder eingefangen geworden bin. Ich kann mich noch erinnern, da gab es einmal ein Gottbruder von mir. Prabhupada traf ihn. Und das war immer so ein, ich will mal sagen, Wanderer zwischen zwei Welten. Nicht? Mal spirituelles Leben, mal materielles Leben. Nur eines Tages kam er zu Prabhupada. Und es war am Anfang. Und Prabhupada gab ihm ein Dhoti. Kam zu ihm, gab ihm den Dhoti. Und der Dhoti wusste genau, was er wollte. Prabhupada wollte ihm den Dhoti geben. Und mit dem Dhoti aber ein Commitment von ihm haben. Kennt ihr Commitment? Eine Verbindlichkeit. Das ist eine verbindliche, nicht? Er sagte zu Prabhupada, noch nicht, ich kann ihn noch nicht annehmen, den Dodi. Weil er genau wusste, was mit dem Dodi verbunden war. Und Prabhupada schaute ihn so an und sagte, seit den letzten 600 Geburten versuche ich dich schon zum Devotee zu machen. Seit den letzten 600 Leben schon versuche ich dich zum Devotee zu machen. Heavy, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, seit den letzten 600 Leben. So, lass uns nicht versuchen, dem Netz der Devotees zu entkommen und stolz zu sein, wenn wir irgendwo in dem kalten Ozean des materiellen Daseins schwimmen. Ah, ich habe sie reingelegt, die Devotees. Ich mach mein eigenes Ding. Hare Krishna. Denn da in dieser Gemeinschaft mit ernsthaften Devotees, da kommt in uns der Wunsch auf, uns hinzugeben. Deswegen ist es manchmal so schwierig für Leute, mit Devotees zusammen zu sein. Die sind unmöglich, die Devotees, sagen die Leute. Weil die so einfach alles nur Krishna, Krishna, Krishna und dann gar nicht all das andere. Es doch, gibt doch so viele Sachen auch noch. Die Devotees sagen, nein, es gibt eigentlich nur Krishna. Alles geht von ihm aus. Gut. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grunde gebe ich alle meine Lectures, die ich gebe, sind einfach nur Hingabe-Lectures. Gebt euch Krishna hin. Ich ertappe mich dabei. Ich habe zwar große andere Konzepte, die ich sogar in Notizbüchern aufschreibe, aber ich biege immer ab und sage, gebt euch Krishna hin. Nee, da, weil ich irgendwie spüre, dass wir müssen das hören. Öfters, dass wir dann auch Mut kriegen, Philipp. Nicht? Und sagen, das mache ich jetzt einfach fertig. Gut. So, ich bin hier an ein Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den wunderschönen und sehr persönlichen Themen? Alex.
Also ich ertappe mich oft dabei, dass ich irgendwie die Liebe zu Krishna im gleichen Verhältnis sehen will, wie ich irgendwie Liebe in der materiellen Welt erfahren habe. Also dass ich irgendwie, wenn ich meine Freundin hatte oder so, dass ich denke, die Liebe zu Krishna ist irgendwie, muss irgendwie identisch sein und dann fixiere mich da auf irgendwas, was wahrscheinlich gar nicht so ist. Ich habe es gestern im Bhagavatam gelesen, dass der Ausdruck der Liebe dadurch zum Vorschein kommt, inwieweit man fähig ist, Dienst zu leisten auch. Dass das die eigentliche Liebe ist. Also, dass es gar nicht irgendwie so was Sentimentales ist, was dann vergeht.
Ja, trotzdem ist interessant, dass du das sagst. Trotzdem ist es so, dass diese Welt eine Art Wörterbuch ist für die spirituelle Welt. So sagte Bhaktivinoda Thakur das. Also was ist hier in der Welt, gibt es zum Beispiel Liebe. Es kann uns einen kleinen Hinweis geben, auf wie es in der spirituellen Welt ist. Aber wie gesagt, es ist anders. Ein Wörterbuch ist ein sehr gutes Gleichnis, finde ich. Zum Beispiel im Deutsch gibt es ein Wort Verbindlichkeit. Ja? Und dann suchst du, also mich interessiert total im Wörterbuch, was ist denn jetzt Verbindlichkeit im Englischen? Du guckst nach Verbindlichkeit, das würde ich ja gerne mal wissen. Das ist ja so ein außergewöhnliches deutsches Wort und ist also gut, drückt sowas Wichtiges aus. Ne? Und du gehst hin und guckst und kriegst mit Commitment. Tja. Das Wort Commitment bedeutet aber noch mehr als Verbindlichkeit im Deutschen. In dem, sagen wir mal, Bedeutungsspektrum um diesem Wort. Es sind andere Farben als in dem Deutschen Verbindlichkeit. Deswegen wird das Dictionary nicht nur ein Wort sagen, sondern auch noch andere Wörter. Ich weiß es nicht gerade, wie man Verbindlichkeit noch im Englischen ausdrücken könnte mit einem anderen treffenden englischen Wort. So, das ist immer nur ein Hinweis, der möglich ist, auf diese Weise, weil Commitment und Verbindlichkeit sind schon zwei verschiedene Dinge. Diese Sprachkulturen haben sich ja unabhängig voneinander entwickelt. So ist auch dies, was in der spirituellen Welt da ist, ist immer ein bisschen anders. Also es ist anders als das, was in der materiellen Welt da ist. Trotzdem gibt es Dinge wie die auch ähnlich sind. Bei der Liebe ist zum Beispiel, auch in dieser Welt ist der Wunsch da, etwas zu geben. Nicht? Es ist nie ganz frei von dem Wunsch, was springt dabei für mich heraus. Aber in der Liebe in dieser Welt, also wir werden heute Nachmittag einige Beispiele hören, die sind verhaut. Also, es gibt da unter, so, was du in Beziehung zu Menschen erfahren hast, kann dir schon ein paar Lektionen geben, für was das ist mit Krishna. Aber es ist immer nur ein Hinweis. Es ist nie das analog Gleiche. Nicht? Es ist ein Hinweis, der dich darauf bringt. Es gibt schon, ich denke, wir wissen jetzt, wir können uns die Unterschiede sehr gut vorstellen. Nicht? Diese Liebe in dieser Welt ist eigentlich eine Spiegelung, ist eine verkehrte Spiegelung von dem, was in der spirituellen Welt da ist. Aber es ist auch, gerade unter den Devotees, ist Liebe auch oder Zuneigung zueinander sehr wichtig. Gerade auch im Brahmachari-Ashram. Viele Brahmacharis sind einfach so einsam und dann wollen sie heiraten. Nicht? Weil die keine unter sich im Brahmachari-Ashram keine zuneigungsvollen Beziehungen haben. Oder auch die Matajis. Das ist so wichtig, dass es liebevolle Beziehungen unter den Matajis gibt. Also liebevoll oder sagen wir mal zuneigungsvoll. Damit man nicht einsam ist und dann denkt, jetzt muss ein Kerl her. Nicht? Und jetzt sehr norddeutsch gesagt, also ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Nicht? Hare Krishna. Gut. Shyama Chandra.
Wie gerade die Definition, die wir gehört haben, dass Liebe sich ausdrückt in dem Maße, wie wir Dienst leisten.
Ja.
Wie ist denn das, wenn man es, also man versteht das, aber man hat keine Liebe, und man tut es aus Pflicht oder aus dem Opfer. Wie weit kann ich dann diese Liebe dann hier entwickeln? Oder wie weit kann ich diese
Es ist interessant, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur erklärt, dass etwas aus Pflicht zu tun noch nicht von der Ebene der Seele kommt. Ja, nicht? Etwas aus Pflicht heraus zu tun kommt nach bestimmten Erwägungen, wie zum Beispiel Pflichtbewusstheit, was ein moralisches Konzept in dieser Welt ist. Nun, es ist so, bei Aktivitäten der Bhakti, wenn du sie tust, dann chargen sie dich ab. Also sie laden dich auf. Ich glaube, wir kennen das. Wir gehen zum Beispiel im Kirtan aus Pflicht. Ich muss ja erscheinen. Sonst, wie sieht denn das wieder aus? Ich meine, jetzt ist einmal im Monat, einmal im Jahr sehe ich Satchidananda Swami, dann sollte ich vielleicht auch zum Morgenprogramm einmal im Jahr kommen. Wie sieht das sonst aus? Manche kommen nicht mal dann. Hare Krishna, man muss sie erst noch einladen. Und wenn man dann im Morgenprogramm ist und man ist ein schöner Kirtan, dann, ist doch eigentlich ganz schön, Kirtan. Ist doch eigentlich ganz schön. Man wird dann aufgeladen durch die Tätigkeit durch die spirituelle Tätigkeit. Das liegt daran, dass die spirituellen Tätigkeiten eine inhärente Kraft besitzen, die in uns wirken. So ganz gleich, das gleiche Prinzip, wie du das hier siehst, der Dieb kam wirklich, um Krishna zu beklauen. Das muss man ja mal so sagen. Nicht? Aber er kam zu Krishna. Er wollte Krishna haben. Und durch die Gemeinschaft mit Krishna wurde er gereinigt. So, wenn du irgendwie dein Krishna-Bewusstsein ausführst, selbst aus Pflichtgefühl, wird irgendwann was geschehen. Die Transformation muss. Natürlich musst du dir noch eine zweite Frage stellen. Okay, ich bin auf der Ebene der Pflichtebene. Ich bin nicht auf der Ebene der der spontanen Hinziehung zu Krishna. Wie kann ich diese Ebene? Auf dieser Ebene muss ich vorsichtig sein, dass mir nicht die Luft ausgeht sozusagen. Da muss ich jetzt sehen, wo sind die Quellen, die mich der Inspiration, dass ich inspiriert sein kann. Das ist klar, auf diesem Weg sind Inspirationsquellen sehr wichtig. Wir sind da ganz und gar darauf angewiesen. Spirituelle Inspirationsquellen. Shyama Chandra.
Gestern hatte ich noch eine Frage.
Ja.
Zu dem unaufmerksamen Chen.
Ja.
Das ist ja die Wurzel aller Vergehen im Heiligen Jahr. Und zum Beispiel, wenn ich Bühevertal, dann chante ich immer, während ich Bühevertal bin, zwischen den Leuten.
Ja.
Ich halt ab und zu einen halben Mantra, dann spreche ich den nächsten an. Also dieses Pramada, ich rufe Krishna, wenn ich plötzlich immer anders. oder bei anderen Service, wie soll man das dann machen?
Ja, Lord Chaitanya sagt Kirtaniya Sada Hari, also man soll den heiligen Namen immer chanten. Sehr gut, wenn du das machst. Und wenn du ehrlich bist, lass uns das jetzt mal ehrlich betrachten. Ich glaube nicht, dass man so viel unaufmerksamer ist in so einer Situation als in der Japa-Periode. Schaut mal ehrlich euer Japa an. Es ist nicht einfach, den Geist zu fixieren. Ist es nicht, Yamunaji? Es ist nicht einfach, den Geist so fixiert zu behalten. Also eins muss ich immer wieder feststellen. Schlaft genug dazu. Also das ist ganz wichtig. Ich merke, dass ich bin sehr oft, also wenn ich so im Predigen-Service drin bin, wie jetzt auf der Tour, ich einfach ein bisschen zu müde, weil man ist so ermüdend. Ich weiß nicht wieso, aber es ist ermüdend. Und dann ist man morgens manchmal, heute bin ich auch wieder ein paar Mal einfach weggenickt. So. Ja, es lässt sich wahrscheinlich. Man muss halt seinen Service so gut wie möglich machen. Also mir fällt auf, ich glaube, da ist kein großer Unterschied. Und wenn du gereinigt wirst, wirst du auch zwischen den Leuten. Ich habe gemerkt, beim Sangetam bin ich manchmal unglaublich bei der Sache beim Chanten zwischen den Leuten. Hare Krishna, Hare Krishna. Weil einfach, ich bin leider kein guter Verteiler. Bei mir ist es immer so, das ist also immer ein Weltwunder, wenn mal jemand stehen bleibt bei mir. Weil ich so ausgespaced bin. Also irgendwie ist meine Persönlichkeit nicht so geeignet wie deine für Buchverteilung. Und ich merke, ich rufe immer, ich chante meine besten, aber ich will nicht Zuflucht suchen, weil nichts passiert bei mir. Hare Krishna. Ja, was sollst du machen, wenn du denn chantest, Hare Krishna, Hare Krishna, und dann kommt einer und bleibt stehen und sagt, Krishna, Krishna, Hari, 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 Ram. Ja. Ich muss noch gerade zu Ende, eine Sekunde. Das ich glaube, das geht nicht. Die sagen dann, nee, ist schon, ich wollte eigentlich überhaupt gar nicht stehen bleiben. Ist schon gut, schätzen Sie, Mann, ich mach mal meine Sache. Also ich glaube, man hat gar keine andere Wahl, wenn man das so. Oder man kann so chanten und man ist dann hat gerade Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare gemacht und man sieht, da bleibt eine stehen, dann kann man ja so noch einen kleinen Umweg machen, so Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oder irgendwie muss man das dann halt hinkriegen mit der Steuerung, ne? Oder im Kreis, ne? Dass er nicht weg kann. Also, ne, also da Ich weiß nicht, wie du das hin. Also das ist so ein logistisches Problem. Da mögen meine Vorschläge nicht so super praktisch sein. Ich glaube, man muss unterbrechen. Krishna versteht, du tust etwas, was ihm sehr lieb ist, den bedingten Seelen also Literatur zu geben. Gut. Danke für diese sehr praktische Frage. Gut. Seid ihr überzeugt, Bhaktapriya? Gut. Dann denke ich, haben wir heute eine super Gelegenheit, beim Sonntagsfest die Leute anzusprechen. Und heute werden wir bestimmt wieder die räumlichen Limitationen dieses Raumes kennenlernen. Ne? Was kann man da nur machen? Was? Was mieten, ja. Ich glaube, dass irgendwann werden wir nicht darum kommen. Das ist einfach so eng. Also und ich sehe schon jetzt, die Fenster sind total beschlagen. Die Leute kriegen Atemnot und hängen aus den Fenstern raus. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goni Tai ki jai, Go Prabhupada Hari Hari Bo.